Heide hat es eben angekündigt. Der Bibeltext, um den es heute gehen wird, steht im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Ich lese zunächst die Verse 9 bis 15. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das war, als ich zum ersten Mal diese Zeilen hörte. Ich war 17 Jahre alt und war das erste Mal in einer evangelischen Kirche, wurde eingeladen von Schulkameraden und saß nun da und war gespannt auf das, was so auf mich zukommt. Es dauerte auch gar nicht lange. Ich saß in meiner Kirchenbank, da entstand so eine Unruhe und alle standen auf und senkten den Kopf. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert, aber ich merkte schnell, aha, da betet einer. Es ist offensichtlich Sitte, dazu aufzustehen. Nicht viel später dann passierte was Ähnliches. Da wurde dann ein Lied gesungen, also in evangelischen Kirchen gibt es ja die Liturgie, mit einem Text, den ich auch nicht verstehen konnte. Und ich fragte meinen Nachbarn, was ist das eigentlich? Er sagte, das Kyrie eleison. Ich sage, okay, Ich wusste nicht, was es ist. Ich war am Ende dieses Gottesdienstes ziemlich verwirrt. Und die letzte Frage, die ich nicht gestellt habe, war, warum das Abendmahl am Morgen und nicht am Abend gehalten wird. Aber irgendwie waren mir die Leute, also meine Schulkameraden, doch so viel wert, dass ich gedacht habe, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn du die Sachen mal lernst. Das habe ich dann getan. Ich habe mir Mühe gegeben und es dauerte einige Wochen, dann war ich auch ein Insider. Ich wusste, wann ich aufstehen musste, ich wusste, wann ich singen musste, ich kannte mich aus. Ich hatte es auswendig gelernt und ich habe auch vieles verstanden, aber eins hat mir immer große Mühe bereitet, das war das Vaterunser. Weniger der Inhalt, mit dem kam ich ganz gut klar, aber die Art und Weise, wie es gebetet wurde. Dieses monotone Aufsagen auswendig gelernter Verse mit Atempausen dazwischen. Und man muss auch noch aufpassen, dass man im Takt mit den anderen bleibt. Ja, dass die anderen nicht rauskommen. Und ich habe da echt Mühe, bei der Sache zu bleiben. Und ich frage mich, was ist das eigentlich, das Vaterunser? Das auswendig Lernen des Vaterunsers hat eine lange Tradition. Es war Karl der Große, der das eingeführt hat bei unseren Vorfahren. Er hatte erlassen, dass jeder Erwachsene dieses Vaterunser auswendig lernen musste. Und wer das nicht konnte, durfte zum Beispiel nicht Taufpate werden. Und so wird dieses Vaterunser über die Jahrhunderte bis heute gelernt und gebetet. Aber was ist das Vaterunser? Es ist eine gute Tradition, die wir aufrechterhalten wollen, die wir von Generation zu Generation weitervererben. Ist das Kennen des Vaterunsers ein Maßstab für unser Christsein, ähnlich wie bei Karl dem Großen? Ist es ein gemeinsames Ritual, an das wir gewöhnt sind und das wir gerne erhalten wollen? Ist es ein allgemeines Gebet, das für die Christen auf der ganzen Welt gültig ist? Oder hat es vielleicht etwas mit meinem Leben zu tun? Wir werden jetzt Gelegenheit haben, über diese Fragen nachzudenken. Wir hören ein kurzes Lied und die Frage, die ich eben gestellt habe, möchte ich wiederholen. Was hat das Vaterunser mit meinem Leben, mit mir persönlich zu tun?
Thank you. Vater unser, der du bist im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich dich angesprochen? Nein, eigentlich nicht. Das beten wir eben so. Vater unser, der du bist im Himmel.
Da schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Weißt du, was das bedeutet?
Es bedeutet... Meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das denn wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass dir mein Name wertvoll ist.
Aha. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Tust du etwas dafür?
Dass dein Wille geschieht? Natürlich. Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Ich zahle Gemeindebeitrag und Missionsopfer.
Ich will mehr. Dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von anderen her und für andere denken lernst, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch dein Chef und dein Lehrer. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, das tust du auch für mich.
Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du, wie viele stinkreiche Heuchler in den Kirchen sitzen? Schau die doch an.
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiter beten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht, Mann. Deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, dass du etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und Heinz?
Heinz? Jetzt fang auch noch von dem an. Du weißt doch, dass er mich öffentlich blamiert hat, dass er mir jedes Mal dermaßen arrogant gegenübertritt, dass ich schon wütend bin, bevor er seine herablassenden Bemerkungen äußert. Und das weiß er auch. Er nimmt mich gar nicht ernst. Er tanzt mir auf der Nase herum, dieser Typ hat...
Ich weiß. Und dein Gebet?
Ich meinte es nicht so.
Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Es macht mich ganz krank.
Ich will dich heilen. Vergib Heinz und ich vergebe dir. Dann ist Arroganz und Hass Heinz Sünde und nicht deine. Vielleicht verlierst du Geld. Ganz sicher ein Stück Image, aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.
Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich helfe dir dabei.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte Personen oder Situationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, Aggression, Erziehung. Gib dem Versucher keine Chancen.
Oh, ich glaube, dies ist das schwierigste Vaterunser, das ich je betete. Aber es hat zum ersten Mal etwas mit meinem alltäglichen Leben zu tun.
Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachfolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie letztendlich selbst glücklich macht.
Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Das wäre doch mal eine tolle Erfahrung. Gebet sollte immer darauf gerichtet sein, dass nicht nur wir als die Betenden zu Wort kommen, sondern auch Gott, den wir ansprechen im Gebet. Mir ist das selbst nicht immer bewusst und deshalb muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass Gott mir auch etwas zu sagen hat und ich ihm in meinem hektisch abgeschlossenen Gebet eigentlich gar keine Zeit gegeben habe, keine Chance, mir etwas zu sagen. Gebet ist keine Einbahnstraße, Gebet ist kein Monolog, kein Selbstgespräch, sondern ein Dialog mit Gott. Doch bevor Jesus dieses Vaterunser seinen Jüngern sagte, hat er noch ein paar hilfreiche Tipps für eine gute Gebetsatmosphäre, will ich mal sagen, gegeben. Ich lese diese Verse auch noch, sind die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn unser Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus sagt, wir sollen nicht so beten, dass wir bei unseren Mitmenschen Eindruck schinden. Das gab es offensichtlich auch schon damals zur Zeit Jesu, dass Menschen in den Fußgängerzonen herumstanden und mit gewählten Worten laut beteten, so dass es alle Umstehenden hören mussten und sie bewunderten. Jesus nennt solche Leute Heuchler. Gebet dient niemals der Selbstdarstellung. Wir sollten diesen Ratschlag ernst nehmen, denn Jesus verheißt diesen Menschen, dass sie ihren Lohn, das bestaunt werden, schon bekommen haben. Aber er verheißt eben auch, dass Gott solche Gebete nicht erhört. Zweitens empfiehlt Jesus, sich zum Gebet zurückzuziehen. In stille Kämmerlein, sagt er hier. Ich kenne Christen, die das wirklich so gemacht haben, die sich ins Bad zurückgezogen haben, weil sie sonst zu Hause keinen Raum hatten, in dem es wirklich still war. Gebet braucht Stille. Und alles, was uns von dieser Stille ablenken kann, das sollten wir vermeiden. Das heißt nun nicht, dass das Gebet an lauten Plätzen, zum Beispiel bei der Arbeit, vergebens wäre. Im Gegenteil. Aber wir stehen halt in der Gefahr, uns ablenken zu lassen. Drittens ermahnt uns Jesus beim Beten, nicht so viel zu plappern. Stellt euch vor, bei euch zu Hause ist der Lichtschalter kaputt gegangen. Und ihr wisst, ihr habt einen Freund, der ist Elektriker, der hat Ahnung davon. Was macht er dann? Er geht hin. Und vielleicht verhaltet ihr euch so, dass er zu ihm sagt, ja, weißt du, ich muss jetzt immer so früh ins Bett gehen. Sagt der Freund, ja, warum denn? Naja, es ist immer so dunkel zu Hause. Na, dann mach das Licht an. Das geht ja nicht. Na dann, wieso? Geh hin und zum Schalter und knips an. Geht ja nicht, der ist kaputt. Dann sagt der Elektriker, nein, nun komm doch langsam mal zur Sache. Und dann sagt er, tja, wenn du wolltest, dann könntest du ja mal nachschauen und wenn du das hinkriegtest und wir nicht mehr so früh schlafen gehen müssten, wäre uns das eine große Hilfe. Was meint ihr, was den Elektriker mehr nervt? So ein Gespräch oder ein ganz direktes, du, bei uns ist der Lichtschalter kaputt, du hast doch Ahnung davon, schau doch bitte mal nach. Ich frage mich manchmal, was muss Gott von uns denken, wenn wir so um den heißen Brei rumreden und beten, lieber Gott, könntest du? Seid sicher, Gott kann. Bitte Gott ganz konkret, ohne um den heißen Brei herumzureden, und sei gewiss, Gott ist nichts unmöglich. Auch erlebe ich es in Gebetsgemeinschaften immer mal wieder, dass eine Bitte, die einer der Beter ausgesprochen hat, vom nächsten Beter wiederholt wird. Und manchmal von einem dritten auch nochmal. Und ich frage mich, ob wir denken, dass Gott schwerhörig ist. Ist er nicht. Eine Bitte, die klar ausgesprochen wird und mit einem Amen von der ganzen Gemeinde bekräftigt wird, die kommt an. Können wir gewiss sein. Wir sollten diese wertvolle Gebetszeit, die wir haben, nutzen, Gott anzubeten oder weitere Anliegen vorzutragen. Und schließlich gibt uns Jesus als vierte Gebetsempfehlung dieses Mustergebet, das Vaterunser, in die Hand. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Ich möchte euch mit hineinnehmen auf eine Entdeckungsreise durchs Vaterunser und möchte euch bitten, ganz genau hinzuschauen. Fragt euch, ob ihr die einzelnen Punkte auch so bejahen könnt oder ob Fragen entstehen. Ob ihr diese Punkte aus ganzem Herzen persönlich mitbeten könnt. Denn darum geht es beim Gebet, dass ihr echt seid. Dass ihr nicht nur betet, bei aller anderen um uns herum das auch tun. Nein, wenn wir beten, dann sollen wir das mit dem ganzen Herzen tun. Das Vaterunser beginnt mit den beiden Worten, eben Vaterunser. Und das verblüfft schon mal. Dass Jesus als Sohn Gottes seinen Vater als Vater anspricht, das denke ich mal ist völlig klar. Nun sagt er aber zu seinen Jüngern, ihr sollt auch Vater sagen. Dabei haben die doch alle selber Väter. Davon kann man ausgehen. Vater. Was bedeutet dieser Begriff für euch? Welche Erfahrung habt ihr mit euren Vätern gemacht? Es gibt nicht wenige Menschen, für die der Begriff Vater mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden ist. Zum Beispiel, wenn der Vater seiner Verantwortung nicht gerecht wird oder wenn er das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, missbraucht hat. Viele Menschen haben große Mühe, Vater zu sagen. Ich selbst durfte nie meinen leiblichen Vater kennenlernen und zu meinem Stiefvater vermochte ich auch nie, Vater zu sagen. Es gibt sogar Menschen, die würden lieber Mutter zu Gott sagen und das sind nicht immer nur Feministen. Viele Menschen haben ein verzerrtes Bild von einem Vater. Dabei verkörpert doch gerade Gott in seinem Wesen dieses Idealbild, dieses Urbild eines Vaters. Eines Vaters, der als Schöpfer von uns Menschen unser Vertrauen zu ihm nicht missbrauchen will und uns zu einem sinnvollen Leben befähigen will. Dieser Gott will unser Vater sein. Er wirbt um unser Vertrauen. Nun steht aber in dieser Anrede noch ein zweites Wort. Da steht unser Vater. Das heißt doch, dass nicht nur ich allein, sondern jeder Mensch, der diesem Gott Vertrauen schenkt, in die Familie Gottes aufgenommen wird. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Wir als Kinder Gottes sind Geschwister, der 85-Jährige und der Teenager. Das ist medizinisch nicht möglich, aber vor Gott ist das möglich. Ich finde das wunderbar. Und Jesus selbst ist unser Bruder. Als nächstes spricht Jesus im Vaterunser eine Frage an, die eigentlich nur Kinder stellen. Wo wohnt Gott? Wir Erwachsenen stellen diese Frage nicht, wir wissen Bescheid. Steht doch hier, Vater unser, der du bist im Himmel, ist doch klar. Aber andere sagen, Gott wohnt in deinem Herzen. Ja, wo denn nun? Im Himmel oder im Herzen? Dazu eine kleine Geschichte. Ein Angestellter, der in einem Hochhaus in der obersten Etage in einem Büro arbeitete, der nahm eines Tages seinen kleinen Sohn mit und wollte ihm zeigen, wo der Papa arbeitet. Und sie stiegen in den Fahrstuhl ein. Fahrstuhl setzt sich in Bewegung und der kleine Junge staunt, wie schnell der Fahrstuhl sich nach oben bewegt. Denn er kann das mitverfolgen. Im Display wird immer die jeweilige Etage angezeigt, die sie gerade passieren. 20, 35, 60. Und als sie sich der 100 nähern, fragt der Knirps plötzlich, du Papa, weiß Gott eigentlich, dass wir kommen? Ja. Wo wohnt Gott? Im Himmel? Wo ist denn das? Was ist der Himmel? Unsere deutsche Sprache ist an dieser Stelle mangelhaft. Sie verwendet für zwei Dinge dasselbe Wort, Himmel. Einmal für all das, was die Erde umgibt und was wir am liebsten so erleben wie heute früh, blau und wolkenfrei. Aber zum anderen gibt es auch den Himmel, wenn wir den Ort meinen, an dem Gott wohnt. Und dieser Ort, dieser Raum, übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Gott ist nicht an unsere Zeit, nicht an irgendeinen Ort gebunden und auch nicht an unser dreidimensionales Weltbild. Und das macht es auf der einen Seite schwierig, Gott zu verstehen. Auf der anderen Seite aber erklärt es, warum es möglich ist, dass Gott zum selben Zeitpunkt in China, in Afrika oder auch hier in Jena sein kann. Wenn es nicht so wäre und Gott als Botschafter durch die Welt reisen müsste, könnte man mal ganz schön lange warten, ehe er mal vorbeischaut. Die nächste Frage, mit der sich unser Vater unser befasst, ist die nach dem Namen Gottes. Dein Name werde geheiligt. Ja, wie heißt denn Gott eigentlich? Welchen Namen hat er? Heutzutage ist es ja gar nicht so schwer, wenn man eine Information braucht, einfach mal unter Google nachzuschauen. Und das habe ich mal gemacht. Ich habe da einfach meinen Namen Gottes eingegeben. Und dann war ich ziemlich überrascht, was rauskam. Erschien eine Anzeige, dort steht Namen Gottes, neu und gebraucht, mitbieten und sofort kaufen, eBay. War nicht sehr hilfreich für mich, andere Links waren erfolgreicher. Es gibt eine ganze Reihe Namen oder Bezeichnungen für Gott, von denen ich drei herausgreifen möchte. Elohim, das heißt übersetzt der unvergleichlich mächtige, herrliche, erhabene, der vor- und überweltliche Herr und Richter der ganzen Welt. Luther übersetzte Elohim, das allein im Alten Testament 2700 Mal vorkommt, ganz einfach mit Gott. Ein anderer Name ist Jahwe, weil Luther mit der Herr übersetzt. Die Bedeutung, ich bin, der ich bin. Die Juden heiligten den Namen Gottes damit, dass sie ihn nicht aussprachen. Und beim Vorlesen der Bibel war vorgeschrieben, dass statt diesem Namen Jahwe Adonai gesagt werden musste. Adonai, dritter Name, heißt der Herr. Und es wird meistens gebraucht in Bezug auf Segnungen des Bundes. Steht 134 Mal in der Bibel anstelle von Jahwe. Was heißt es nun aber, den Namen Gottes zu heiligen? Dem Wort heiligen haftet ja in unserer Zeit heute ein leicht antiquierter Charme an. Wird kaum noch verwendet außerhalb von Kirchen. Höchstens in der Redewendung, das ist mir heilig. Und das meint doch, dass diese Sache in meinen Augen einen besonders hohen Stellenwert hat. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass der Name Gottes einen besonderen Stellenwert hat. Dass er herausgehoben ist von anderen Namen und geehrt werden soll. Und nicht leichtfertig in den Mund genommen werden soll. Als im letzten Jahrhundert die erste Atombombe in der Wüste New Mexico gezündet wurde, trug sie die Aufschrift Trinity, Dreieinigkeit Gottes. Und im Zweiten Weltkrieg trugen deutsche Wehrmachtssoldaten Koppel mit der Aufschrift Gott mit uns. Es wird vieles im Namen Gottes gemacht. Aber im Namen Gottes werden Menschen gesegnet, Kranke geheilt, aber auch Kriege geführt. Und wir sollten uns der außerordentlichen Stellung Gottes bewusst sein, wenn wir zum Beispiel auch unsere Gottesdienste im Namen Gottes feiern. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Diese beiden Bitten gehören zusammen. Und wer so betet, der hat Sehnsucht. Sehnsucht wie ein Gefangener, der sich nach der Freiheit sehnt. Das Reich Gottes, oder wie man auch übersetzen kann, die Herrschaft Gottes, ist das Ziel dieser Sehnsucht. Und es gehört leider zur Tragik des Volkes Israel, dass die Worte vom Reich Gottes zu Zeiten Jesu von vielen Menschen missverstanden wurden. Die Menschen erwarteten einen mächtigen Herrscher, der mit Waffengewalt die römischen Besatzer aus dem Land vertrieb und einen neuen, starken Staat Israel wie zu Zeiten Davids aufbauen sollte. Doch Jesus, der Sohn Gottes, baute das Reich ganz anders. Er rührte die Herzen der Menschen an, indem er ihnen Vergebung und die Fähigkeit zur Nächstenliebe schenkte, pflanzte er Gottes Reich in ihre Herzen. Dieser Prozess veränderte die betroffenen Menschen und ihre Umwelt und verändert die Welt bis heute. Sind wir bereit, unsere Herzen für die neue Welt Gottes verändern zu lassen und mit unserem Willen, dem Willen Gottes, nicht im Weg zu stehen, dann können wir von ganzem Herzen Ja zu dieser Bitte sagen. Die nächsten beiden Bitten, die betreffen unmittelbar unsere Existenz. Unser tägliches Brot gib uns heute. Für die Menschen zur Zeit Jesu war das eine sehr verständliche Bitte. Aber mal ehrlich, wer von uns betet heute ehrlichen Ernstes, also allen Ernstes, um Brot, das wir doch jeden Tag ganz einfach beim Bäcker für wenig Geld kaufen können? Steht uns zur Verfügung. Aber es gibt in vielen Familien auch heute noch die Sitte des Tischgebets. Vielleicht kennt ihr das, so wie der kleine Vogel singt, so danken wir dem Herrn. Wenn man so einen kleinen Vogel gesehen hat, der singt, da kommt aus dem Staunen nicht heraus, was aus so einem kleinen Kerlchen rauskommt, an Lautstärke. und wie sich da der ganze Körper bewegt. Also man hat das Gefühl, dass er die ganze Kraft in diesen Gesang hineinlegt. Gut, ich meine, so laut machen wir das sicher nicht. Aber dieses Gebet geht weiter. Für frisches Wasser, täglich Brot, so danken wir ihm gern. Ihr könnt es mal ausprobieren. Ladet mal Gäste ein zum Sonntagnachmittag und dann führt ihr die ins Esszimmer rein und dann habt ihr nur Brot und Wasser dort stehen. Ich frage mich wirklich, ob wir dann wie ein kleiner Vogel singen, für frisches Wasser, täglich Brot, danken wir dem Herrn, oder ob wir nicht doch lieber Kuchen erwarten. Aber ihr merkt schon, diese Bitte trifft heute nicht ganz unsere Bedürfnisse. Vielmehr geht es mit dieser Bitte um das tägliche Brot, um all diejenigen Dinge, die wir für unser Leben brauchen, jeden Tag neu. Das ist Nahrung, aber eben auch Wasser, Kleidung, Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, Arbeit natürlich, aber auch Freunde, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das Erstaunlichste an dieser Bitte ist aber der kleine Zusatz täglich. Wie oft versuchen wir, Vorsorge zu treffen? Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber wir hätten am liebsten alles schon für lange Zeit gesichert. Unser Einkommen, unser Auskommen. Aber hier steht unser täglich Brot. Und das ist auch eine Probe unseres Vertrauens, ob wir Gott zutrauen, dass er uns auch morgen wieder das gibt, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die nächste Bitte, in der es um unsere Existenz geht, wobei das gar nicht gleich klar ist. Als ich diesen Satz las, musste ich spontan denken, ja, wieso sind wir vor Gott eigentlich schuldig? Wenn ich einem Menschen einen Schaden zufüge, was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Welchen Zusammenhang hat das mit Gott? Nun, Gott ist derjenige, der die Erde mit all ihren Rohstoffen, Pflanzen, Tieren und Menschen geschaffen hat. Und er hat uns Menschen die Verantwortung darüber gegeben, die Macht darüber. Und wenn wir auf irgendeine Art, sei es durch Diebstahl, Neid, Betrug oder durch böse Worte, dieser Erde oder seinen Bewohnern Schaden zufügen, dann missbrauchen wir unsere Verantwortung und sind schuldig vor Gott. Paul Thor Aspern, ein Autor vieler christlicher Bücher, der war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts einmal zu einer Pastorenkonferenz in Griechenland. Und dort traf er auf einen einheimischen Pastor, der während des Zweiten Weltkriegs 3 Jahre lang im deutschen Gefängnis eingekerkert war und dort schlimme Demütigungen erfahren musste. Und während des Abendessens stand dieser griechische Pfarrer auf, kam auf Paul Thor Aspern zu, fiel ihm um den Hals und Paul Thor Aspern wusste gar nicht, was passiert. Und im nächsten Augenblick hörte er aber, wie dieser Mann zu ihm mit Tränen in den Augen sagte, du weißt du, ich habe noch nie einen deutschen Menschen. Da hat ein Mensch eine Brücke gebaut. Eine Brücke über einen Graben, der zwischen diesen Völkern stand. Ich finde, etwas Schöneres gibt es bald nicht. Aber leider geschieht so etwas sehr selten, viel zu selten. Warum ist es so schwer zu sagen, bitte verzeih? Ist es die Angst vor der Reaktion des anderen oder ist es nicht auch manchmal unser eigener Stolz, der uns hindert, aufeinander zuzugehen? Ganze Familien sind an diesem giftigen Stolz schon zerbrochen. Doch solange wir nicht bereit sind, einerseits um Vergebung zu bitten, andererseits selbst diese beiden Worte, verzeih mir, zu sagen, dann wird dieser Graben zwischen uns immer größer und wir werden uns fremder und irgendwann erreichen wir einander nicht mehr. Die Bereitschaft zum Verzeihen, die kommt ja nicht aus dem Nichts. Gott selbst hat Unglaubliches in uns Menschen investiert, in die Beziehung zu uns. Er hat seinen Sohn Jesus Christus zu uns auf die Erde geschickt. Jesus lebte ein Leben als Mensch, aber sein Ende war furchtbar. Wir kennen das. Er wurde hingerichtet. Jesus sah dieses Ende auf sich zukommen und bat seinen Vater, dass er dies vor diesem furchtbaren Ende bewahrt werde. Und dann folgen Worte, die schwer zu verstehen sind. Jesus sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du, Vater, willst. So soll es geschehen. Ich frage mich manchmal, was muss Gott in diesem Moment gelitten haben? Er hätte seinen Sohn natürlich da rausholen können, aber wäre dann nicht der ganze Einsatz Gottes vergebens gewesen? Dieser Einsatz für uns Menschen? Jesus musste in den Tod gehen, um die Tür vom Tod zum Leben aufzustoßen und die Stricke des Todes zu zerreißen. Wir wissen, Jesus wurde am dritten Tage nach seinem Sterben auferweckt und betrat als erster eine neu errichtete Brücke zwischen den Menschen und Gott. Und diese Brücke steht heute noch. Sie steht fest. Auf der einen Seite steht Gott und er streckt uns seine Hand entgegen. Er will uns vergeben. Es liegt an uns, zu sagen, bitte verzeih mir. Denn das ist das Kleingedruckte dabei, dass Gott uns diese Vergebung nicht aufzwingt. Wir sind keine Marionetten, wir haben einen freien Willen. Wir müssen schon selber sagen, verzeih mir, wir müssen schon selbst zu Gott kommen. Beides gehört zusammen, die Bitte um Vergebung und das Vergeben selbst. Das eine bedingt das andere, ebenso wie die Vergebung zwischen Menschen und die Vergebung von Gott zu den Menschen. Beides hat miteinander zu tun. Wir können aber auch nicht erwarten, dass Gott uns verzeiht, wenn wir nicht bereit sind, einander, anderen Menschen zu vergeben. Wollen wir das von ganzem Herzen, dann können wir diese Bitte des Vaterunsers bestätigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich frage mich, ob Jesus bei dieser Bitte an sein eigenes Erlebtes gedacht hat. 40 Tage waren es, die er in der Wüste verbringen musste. 40 Tage, er hungerte. Er war am Ende seiner Kräfte und wir lesen, wie er dann versucht wurde. Wie ihm der Teufel versprach, dass er Stein zu Brot machen könne. Wäre möglich gewesen, aber er hätte eben dieses Vertrauen zu seinem Vater, das ihn sein Vater versorgt, aufgeben müssen. Und Jesus behielt kühlen Kopf und hat sich richtig entschieden. Aber wie leicht geraten unsere guten Vorsätze in so einer Grenzsituation ins Schwanken, gerät unser Vertrauen zu Gott in eine Krise. Es geht hier wohlgemerkt nicht um Glaubensprüfungen, durch die wir immer mal wieder durchgehen. Es geht hier um Angriffe des Teufels, des Widersachers Gottes. Wir sind diesen Angriffen als Kinder Gottes ausgesetzt. Und diese Bitte zielt darauf, dass Gott uns davor bewahrt, dass wir unseren Glauben wegwerfen, unser Vertrauen zu Gott über Bord werfen. Erlöse uns von dem Bösen. Damit ist nicht das Böse im Allgemeinen gemeint, sondern der Böse. Es gibt eine russische Bibelübersetzung, da wird übersetzt, erlöse uns von dem Teufel. Und ich denke, das trifft's. Wobei das heute gar nicht mehr so klar ist. Der Teufel wird ja oftmals in die Welt der Märchen, in die Welt der Fantasie abgeschoben. Und wie soll man dann eigentlich den Teufel noch erkennen, wenn er nicht mehr als der Widersacher Gottes wahrgenommen wird? Das ist dann ähnlich, wie wenn man als Pilzsammler einen Knollenblätterpilz mit hineinlegt in seine Pilzsammlung und den nicht als Giftpilz erkennt. Schon der Abrieb eines solchen Pilzes auf andere essbare Pilze ist tödlich. Es geht hier, wie gesagt, um das Wirken des Teufels. Es ist besonders gefährlich, wenn es nicht wahrgenommen wird. Herr, befreie uns von dem Teufel. Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist ein Zusatz, der nicht von Anfang an hinter diesem Gebet stand. Er ist ergänzt worden. Aber ich finde ihn auch ganz schön, denn dieser Abschluss des Vaterunsers liefert die Begründung dafür, warum wir uns mit unseren Anliegen zu Gott wenden können. Er ist der Urheber, Ziel und Kraftquelle unseres Lebens. Und das bleibt so in alle Ewigkeit. Ja, damit sind wir am Ende dieser kleinen Reise angekommen. Ihr merkt schon, es steckt so viel drin in dem Vaterunser. Man könnte da noch viel mehr drüber reden. Aber wenn wir nur meinen, das Vaterunser im Schlaf kennen zu müssen, dann sollten wir aufpassen, dass wir dabei nicht einschlafen. Das Vaterunser wirft Fragen auf. Ganz persönliche Fragen, die eine persönliche Antwort von uns bedingen. Aber es sind eben Fragen, die uns helfen, einen persönlichen Zugang zum Gebet zu finden. Denn letztendlich können wir das Vaterunser nur von ganzem Herzen beten, wenn wir zu jeder Zeile Ja sagen können. Und wenn das jemand nicht kann, dann kann er einfach still sein zu einer Zeile. Es ist Gott viel wichtiger, dass ehrlich gebetet wird, als dass wir eine Zeile einfach mitbeten, zu der wir nicht stehen können. Darum geht's. Es ist wichtig, wenn wir beten, dass wir mit unserem Herzen dahinter stehen, mit ganzem Herzen. Und dann können wir das letzte Wort setzen, das oftmals nur so als Ende des Gebets angesehen wird, das aber mehr ist, dieses Amen. Das ist eine Bekräftigung zum Schluss, dass ich sage, ja, ich stehe zu dem, was ich gebetet habe. Amen.